DW Menschen und Märkte.
Gaspreisbremse kommt. Wirtschaftsforscher rechnen mit Rezession in Deutschland. Börsengang Porsche, wie ist es gelaufen? Und Monopole in der Tech-Welt. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich auf einen Ersatz für die Gasumlage geeinigt. Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner gaben am Donnerstag um 14 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Dörte Naht war für uns mit dabei.
Als Finanzminister hatte Olaf Scholz in der Corona-Pandemie verschiedene Bilder bemüht, um klarzumachen, wie viel Kraft und finanzielle Mittel die Regierung in die Bewältigung der Krise steckt. Die Bazooka, der Wumms, mit dem man wieder rauskommen wollte aus der Krise. Jetzt spricht der Kanzler davon, wie Russland Energielieferungen als Waffe einsetzt und wie die Regierung jetzt mit einem Abwehrschirm dagegenhalten will.
Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie, sodass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt, wenn er an Weihnachten denkt und an das nächste Jahr und an die Rechnung.
Der Doppelwumms besteht aus einem Sonderfonds, den die Regierung mit bis zu 200 Milliarden Euro ausstatten will. Damit sollen nun ein Gas- und ein Strompreisdeckel bezahlt werden. Außerdem will die Regierung damit in Schwierigkeiten geratene Unternehmen wie die Gasimporteure direkt unterstützen. Deshalb wird auch die Gasumlage gekippt. Der Kanzler war aus seiner Corona-Isolation zugeschaltet. Links und rechts neben dem Bildschirm Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner. Der machte mit drastischen Worten deutlich, warum die Regierung nun zu diesem Mittel greifen will.
Wir befinden uns in einem Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit. Nach der Sabotage von noch unbekannter Hand in der Ostsee hat sich die Lage weiter verschärft. Wir können jetzt nicht mehr davon ausgehen, Gas aus Russland zu beziehen.
Deshalb wird jetzt der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds reaktiviert, den die Regierung in der Corona-Krise geschaffen hatte, um Unternehmen zu stützen, die wegen des Lockdowns in Schwierigkeiten geraten waren. Die Hilfen für die Lufthansa kamen zum Beispiel aus diesem Fonds. Wenn es nun heißt, dass der Fonds mit bis zu 200 Milliarden Euro gefüllt werden muss, dann handelt es sich um Kredite. Das Geld zählt damit nicht für den Haushalt des kommenden Jahres. Und Finanzminister Lindner kann sein Ziel, die Schuldenbremse einzuhalten, damit erfüllen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hob hervor, dass sich damit eine Möglichkeit ergebe, die vor einigen Monaten so noch nicht möglich schien. Dieses Geld solle nun den Angriff Putins auf die Volkswirtschaft und die demokratische Ordnung abwehren.
Wir bringen eine enorme finanzielle Kraft auf, um die Zukunftsfähigkeit und die Investitionsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu schützen und zu erhalten. Das ist wichtig und notwendig. Es geht nicht nur darum, irgendwie durch diese Krise durchzukommen, sondern als starke, robuste Volkswirtschaft diese Zeit zu bestehen, um dann in der Zukunft die weiteren Aufgaben, die uns gesellschaftlich gestellt sind, zu bestehen.
Die Gasumlage werde nun schnellstmöglich zurückgezogen, sagte der Grünen-Politiker. Sollten Unternehmen die Umlage schon am 1. Oktober einziehen, müssten sie sie an die Kunden zurückzahlen. Dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds muss der Bundestag noch zustimmen. Gelten soll er dann bis März, April 2024.
So viel von Dörte Naht. Schlechte Nachrichten aus Wiesbaden. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, ist die Inflation im September hierzulande auf die 10%-Marke gesprungen. Der höchste Stand seit 70 Jahren. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrem gemeinsamen Konjunkturgutachten für die Bundesregierung von einer schrumpfenden Wirtschaft in den kommenden Monaten aus. Fachleute sprechen von einer Rezession. Ihre bisherige Wachstumsprognose für das kommende Jahr korrigieren die Konjunkturforscher daher deutlich. Sie gehen jetzt von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,4% aus. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
Wie wird das Wetter? Diese Frage wird in den kommenden Monaten nicht nur ein Thema für Smalltalk sein, sondern mitentscheidend für die Wirtschaftsentwicklung.
Wenn es zu einem deutlich kälteren Winter kommt, also Temperaturen sind tatsächlich für das Heizverhalten der Haushalte sehr wichtig. Und wenn es zu einem kalten Winter kommt, wird der Gasverbrauch deutlich ansteigen. Dann ist eine Gasmangellage in diesem Winter sehr wahrscheinlich. Das wird das BIP deutlich stärker drücken, als wir das in unserer Prognose unterstellt haben.
Das BIP, von dem der Essener Ökonom Thorsten Schmidt spricht, ist das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe all dessen, was in einem Jahr produziert und an Dienstleistungen angeboten wird. Und dieses BIP dürfte im kommenden Jahr um 0,4% schrumpfen, auch dann, wenn es nicht zu einem besonders kalten Winter und zu einem Gasmangel kommt. In ihrem Basisszenario rechnen die Wirtschaftsforscher für dieses Jahr nur noch mit einem Plus von 1,4% und auch das nur dank der Konjunkturerholung im ersten Halbjahr. Im Vergleich zur Frühjahrsprognose ist das eine drastische Korrektur, erläutert Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
Wir haben für die Jahre 22 und 23 die Wirtschaftsleistung um 160 Milliarden Euro zurückgenommen. Das sind also pro Kopf gerechnet 2000 Euro vom Säugling bis zum Greis. Und darin sehen Sie die eigentliche Wucht des konjunkturellen Einschlags.
Hintergrund sind natürlich die Probleme auf dem Energiesektor. Sie dürften, so die Konjunkturforscher, zu einem permanenten Wohlstandsverlust in Deutschland führen. Denn sowohl den privaten Haushalten als auch den Unternehmen fehlt ganz einfach das Geld, das für die teure Energie ins Ausland fließt. Die Möglichkeiten der Politik, hier gegenzusteuern, sind von daher begrenzt, sagt Professor Thorsten Schmidt.
Das kann man wirtschaftspolitisch begleiten, aber sicher nicht ausgleichen. Hier ist vor allem natürlich die Energiepolitik gefordert. Man muss das Angebot an Gas, an Strom ausweiten. Die LNG-Kapazitäten, die geschaffen werden, sind dann natürlich ein wichtiger Schritt. Wir schlagen der Bundesregierung auch vor, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, nicht nur jetzt über den Winter, sondern bis wirklich alternative Stromerzeugungskapazitäten in Deutschland geschaffen wurden.
Darüber hinaus könne die Politik gezielt Haushalte mit niedrigen Einkommen unterstützen, sagt Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut. Bei Hilfen mit der Gießkanne bestehe dagegen die Gefahr, dass die ohnehin schon hohe Inflation weiter angeheizt werde.
Wichtig, glaube ich, bei der Finanzpolitik, dass hier gezielte Maßnahmen zum Einsatz kommen, nämlich genau dort, wo eben der Konjunktureinbruch, wenn Sie so wollen, verursacht wird, nämlich bei den Haushalten, die eben keine Kaufkraft mehr haben, um sich ihren täglichen Lebensunterhalt leisten zu können. Wenn es dort ankommt, dann wirkt es eben auch nicht inflationär, sondern es würde sogar im Grunde genommen konjunkturstabilisieren.
Die Ökonomen befürworten auch gezielte Hilfen für die Wirtschaft. Allerdings dürfe es nicht zu Dauersubventionen kommen, da die Energiepreise auch nach der Krise höher bleiben dürften als vor dem Ukraine-Krieg, müsse sich die bislang energieintensive deutsche Wirtschaft ohnehin umstellen.
Hans-Joachim Viehweger aus Berlin. Krieg, Inflation, Rezessionsangst. Schlechter könnten die Vorzeichen für einen Börsengang kaum sein. Der Sportwagenbauer Porsche hat ihn dennoch ordentlich über die Bühne gebracht. Es war das größte deutsche Börsendebüt seit 1996, als die Deutsche Telekom den Sprung aufs Parkett wagte. Aus Frankfurt, Konstantin Röse.
Draußen viele Porsche-Autos, vom schnittigen Sportflitzer bis hin zum Oldtimer. Drinnen in der Börse großer Trubel. Schon lange war nicht mehr so viel auf dem Frankfurter Parkett los. Zwischen Häppchen und Champagner feierten mehr als 150 Menschen im Handelssaal einen Börsenstart der Superlative. Besonders laut wird es, als der erste Preis für Porsche-Aktien durch den Saal gerufen wird.
Erster Preis für die Porsche AG ist 84 Euro.
Es folgt das Läuten der Börsenglocke. Porsche ist jetzt offiziell an der Börse gelistet. Es ist aber auch ein Comeback. Bereits 1984 gab Porsche sein Börsendebüt. Später folgte die Eingliederung in den Volkswagen-Konzern. Deshalb ist der Börsengang heute auch so besonders, sagt Porsche-Chef Oliver Blume.
Heute ist ein historischer Tag. Die Porsche AG ist zurück an der Börse. Für uns ganz persönlich sehr emotional und für mich ist es eine große Ehre, für unsere ganze Mannschaft hier zu stehen, die einen tollen Job gemacht hat.
Mit 84 Euro für eine Porsche-Aktie ist der erste Preis höher ausgefallen, als viele Börsenprofis erwartet hatten. Doch die Stimmung an der Börse, allgemein wegen Krieg, Inflation und Rezessionssorgen, schlecht. Das Interesse an Porsche-Aktien trotzdem hoch. Eine Situation, wie sie Börsenhändler Arthur Brunner vor mehr als 25 Jahren das letzte Mal erlebt hat.
Ja, es erinnert einem schon ein bisschen an die alten Zeiten, vor allem, weil es auch diesmal ein tolles Produkt ist.
Da stimmt auch Jürgen Molnar von Robomarkets zu.
Porsche ist eine Marke. Ich kenne sehr viele Leute, die in Porsche fahren und die sind weiterhin begeistert. Und diese Marke kriegt man mit der Muttermilch aufgezogen und die nimmt man mit ins Grab. Also das ist ein Brand, der geht nicht unter.
Symbolisch an diesem Börsengang auch die Zahl der ausgegebenen Aktien. 911 Millionen Aktien als Anlehnung an den Porsche-Klassiker 911er. Doch nur ein kleiner Teil der Aktien ging auch an die Börse. Große Teile hält weiterhin der Volkswagen-Konzern. Mehr Einfluss bekommen jetzt die Gründerfamilien Porsche und Piëch. Sie können wieder bei wichtigen Entscheidungen mitreden. Zu Recht, meint Robert Halber von der Baader Bank.
Wenn immer wieder gesagt wird, es hat aber die Porsche-Familie mehr Einfluss. Die haben Ahnung vom Geschäft, verdammt nochmal. Da kann sich so mancher wirtschaftlich orientierte Politiker eine Scheibe abschneiden.
Mit dem Börsengang nimmt Volkswagen insgesamt rund 20 Milliarden Euro ein. Die Hälfte wollen die Wolfsburger in E-Mobilität und die digitale Transformation stecken. Die andere Hälfte bekommen VW-Aktionäre und Beschäftigte von VW und Porsche.
Konstantin Röse aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Amazon, Meta, Google, Apple und Microsoft sind die großen US-Digitalkonzerne. Warum wurden diese großen fünf, also die Big Five, denn überhaupt so groß? Aus San Francisco, unser Korrespondent Nils Dams mit einer Hitliste.
Amazon ist vor allem aus zwei Gründen erfolgreich, weil wir sehr gerne bequem und günstig einkaufen. Damit konnte Amazon richtig groß werden, obwohl die Firma von Jeff Bezos erstmal eins gemacht hat: Verluste. Denn wichtiger als der Gewinn waren erstmal Marktanteile. Am Anfang im Buchmarkt zum Beispiel. Günstige Preise, schnelle Lieferungen, eine riesige Auswahl, alles auf einer Seite. Das brachte Amazon schnell mehr Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig wurden aber auch traditionelle Buchshops systematisch ausgehebelt. Mittlerweile bietet die Plattform alle möglichen Produkte. Dazu ist Amazon Logistikunternehmen, Video- und Musikplattform, überträgt Sportevents live und hat sich auch das MGM Filmstudio gekauft mit all seinen James-Bond-Filmen.
Google
hat es in den Duden geschafft, das sagt schon mal einiges aus. Wer was im Internet sucht, googelt. Andere Suchmaschinen spielen fast keine Rolle mehr. Die Präzision und Geschwindigkeit der Suche war und ist der Konkurrenz einfach überlegen. Nutzerinnen und Nutzer zahlen für viele Google-Dienste nicht mit Geld, sondern mit ihren Daten. Mit Werbeanzeigen macht Google den Großteil seiner Einnahmen. Das läuft sehr gut. Googles Mutterkonzern Alphabet ist aktuell ca. 1,3 Billionen Dollar wert. Das Grundprinzip ist einfach: Wenn jemand nach einem bestimmten Thema sucht, packt Google die passende Werbeanzeige dazu. Das gilt auch für andere Dienste wie Google Maps zum Beispiel. Ein zweites Standbein ist das Handybetriebssystem Android.
Meta
heißt der Konzern. Facebook ist seine größte Plattform. Mark Zuckerberg hat Facebook 2004 gegründet. Das wichtigste Ziel:
Connecting people.
Menschen zu verbinden. Das sagt er gerne und sehr oft.
People can interact with each other. People. To connect people.
Das hat auch jahrelang beeindruckend funktioniert. Knapp 3 Milliarden Menschen haben einen Facebook-Account. Dass das aber auf Dauer nicht immer klappen muss, zeigt sich auch. Aufsteigende Konkurrenz wie Instagram konnte Facebook noch wegkaufen. Mit TikTok ist das nicht passiert, was jetzt ein Problem ist. Die Videoplattform ist ein großer Konkurrent. Facebook hat in diesem Jahr erstmals Nutzer verloren. Es gibt auch viel Kritik wegen der Verbreitung von Hassrede und Fake News. Mittlerweile heißt Facebook Meta und setzt alles auf das virtuelle Metaversum. Eine Welt, die die Zukunft des mobilen Internets werden soll. Aber ob und wann sich das gewinnbringend durchsetzt und wenn ja, welche Rolle Meta dabei spielt, muss ich erst zeigen. Denn auch Firmen wie
Microsoft
machen im Metaversums-Business mit. Eine Vorstufe dazu sind Computerspiele. Milliarden zocken weltweit, auch jetzt schon in virtuellen Spielewelten. Auch ein Grund, warum Microsoft Spieleentwickler wie Activision Blizzard gekauft hat. Die machen große Titel wie Call of Duty, World of Warcraft oder Candy Crush. Und Userinnen und User geben darin auch sehr viel echtes Geld für virtuelle Gegenstände aus. Der Preis allein für Activision Blizzard: 69 Milliarden Dollar. Das konnte sich Microsoft auch deshalb leisten, weil viele in der Pandemie ihre IT aufgerüstet haben. Das Betriebssystem Windows, die Office-Programme, also Software, das ist das eine große Feld von Microsoft. Dazu kommt das Geschäft mit sogenannten Cloud-Anwendungen. Damit können sich Firmen zum Beispiel Speicher buchen. Und dazu ist Microsoft durch die Übernahmen der mittlerweile drittgrößte Gaming-Konzern der Welt.
Ein Beitrag von Nils Dams aus San Francisco war das. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören. Bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.